einer lokalen Gemeinde braucht. Das brauchen wir, um uns entsprechend entwickeln zu können als Christen. Wir haben über das Verhältnis von Kirche und Staat eine Predigt gehabt. Dann haben wir über den Gottesdienst eine Predigt gehabt. Was ist der Gottesdienst eigentlich, wenn wir hier zusammenkommen? Es ist eine himmlische Versammlung. Wir sind Teil, wir sind ein klitzekleiner Teil einer himmlischen Versammlung, wo Menschen aus allen Nationen und aus allen Zeiten vor Gott offenbar werden. Und wir sind ein kleiner Teil davon und sind verbunden mit einer himmlischen Versammlung. Das hilft mir immer wieder und begeistert mich, zu wissen, dass das Gottesdienst ist. Über den Leib Christi haben wir gesprochen, über die Gaben in der Gemeinde habe ich eine Predigt gehalten, über die Gemeinde als eine Familie, die Familie Gottes. Eine neue Familie ist entstanden, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Verbundenheit, die stärker ist als die irdische Familie. Wir haben gesagt, das löst die irdische Familie nicht auf, die existiert weiter und ist weiter wichtig, aber wir haben eine geistliche Familie. Und über Starke und Schwache in der Gemeinde haben wir gesprochen, wie wir mit dem umgehen. Diese Situation, auf das gehe ich jetzt nicht näher ein. Und heute die Gemeinde und ihr Auftrag. Was ist eigentlich der Auftrag der Gemeinde? Und so möchte ich den Text mit uns lesen. Der Missionsbefehl. Jesus trat zu ihnen, nämlich den 11 Aposteln, die nach Galiläa gegangen sind, wo Jesus sie hinbefohlen hat, an einen Berg in Galiläa, und dort trifft er sie und er tritt auf sie zu und spricht zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr diese tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ein Text, der uns, glaube ich, allen sehr bekannt ist. Ein Text, der aber gar nicht so einfach ist, das sage ich euch. Und ich habe jetzt den Versuch unternommen, eine wörtliche Übersetzung mitzubringen. Also wie gesagt, sprachlich eine Katastrophe. Also kein Mensch würde das so übersetzen. Aber wir werden sehen, dass dieser wörtliche Text uns etwas den Text näher bringt. Es heißt dort: Und indem Jesus hinzutrat, redete er mit ihnen und sprach. Das ist so eine Eigenheit der griechischen Sprache, dass es dieses in dem oder hinzutretend spricht Jesus mit ihnen. Das macht das Ganze sehr lebendig, weil wir sehen richtig, wie Jesus auf sie zugeht und mit ihnen spricht. Und jetzt geht's weiter. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, das ist klar. Und jetzt sagt Jesus: Hingehend macht alle Völker zu Jüngern. Sie taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie lehren, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und durch diese Struktur sehen wir, dass es drei große Themen gibt in diesem sogenannten Missionsbefehl. Die erste Aussage ist die, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und die Antwort auf deine Frage, Thomas, warum Jesus nicht selber geht, unter Anführungszeichen, habe ich erklärt in der Predigt über die Gemeinde als der Leib Christi. Weil dort habe ich gesagt, wir sind Glieder am Leib und Jesus ist in der Gemeinde, in dieser Welt präsent. Also Jesus geht ja in seiner Gemeinde durch diese Welt. Und er macht diesen, er erfüllt diesen Auftrag. Und ich habe in dieser Predigt auch gesagt, dass der Zusammenhang zwischen der Gemeinde als Leib und wir als Glieder, das ist mehr als nur ein Bild. Das ist eine Realität. Wir sind Glieder am Leib Christi. Das ist Teil unserer Identität. Gut, zurück. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das heißt, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Weltherrscher. Er ist der Weltherrscher. Er ist mächtiger als der Kaiser, der damals gelebt hat und der die Leute in der ganzen Welt herumdirigiert hat. Er ist mächtiger und die Apostel sind seine Gesandten, weil das ist die Übersetzung des Begriffs Apostel. Die Apostel sind seine Gesandten. Und an anderer Stelle lesen wir, sie sind seine Knechte, sie sind seine Sklaven. Und der Herr sagt diesen Sklaven, geht, macht zu Jüngern. Das heißt, ich habe überhaupt keine Option. Ich kann nicht sagen, will ich das nicht, sondern das ist also ein Befehl. Es ist schwer, in der Schweiz das umzumünzen. Da gibt es keinen Kaiser. Das ist dann schwer, das umzumünzen. Aber stellen wir uns vor, der Bundesrat, ich bekäme einen Brief vom Bundesrat und ich bekomme das Kuvert, steht drauf, der Bundesrat der Eidgenossenschaft, mir geht das Herz in die Hose, denke mir, was wollen die von mir? Und jetzt steht dann da drinnen, hiermit erteilen wir Ihnen einen Auftrag. Boah, mir, kleinem Würstchen, erteilt der Bundesrat einen Auftrag. Wie ist das möglich? Mir, niemand sonst in der Schweiz, um das Bild weiterzuführen. Und das würde ich kaum verkraften. Und jetzt kommt der dritte Teil. Jetzt nämlich sagt, steht in dem Brief drinnen, und bitte wissen Sie, Sie haben alle Möglichkeiten zur Verfügung, die es nur gibt. Alle finanziellen Ressourcen können Sie bei uns anzapfen. Alle Ämter, die es in der Schweiz gibt, also von der Eidgenossenschaft, jeder steht Ihnen zu Diensten, um diesen Auftrag zu erfüllen. Dann denken wir, okay, jetzt wird das Ganze realistischer für mich. Zuerst haben wir gedacht, es ist unmöglich. Jetzt wird es realistischer, weil Jesus alle Tage bei uns ist bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt, der Auftrag des Kaisers, des Königs, bekommt eine neue Dimension, weil der König selber bei mir ist. Geschwister, und das ist so etwas Wichtiges, das ist so wichtig, weil der Auftrag ist zu groß für uns. Der Auftrag war für die Jünger zu groß, ihr müsst euch vorstellen, in alle Welt zu gehen. 11 Leute aus Galiläa, Fischer, Bauern, Zöllner, ich weiß nicht, was da noch alles dabei war, und ein Zelot heißt es auch, diese Truppe sollte in die ganze Welt gehen und Menschen zu Jüngern machen. Das ist einfach eine Schuhnummer zu groß. Und jetzt sagt Jesus, ihr könnt diesen Auftrag annehmen, denn ich bin bei euch. Und Geschwister, wenn wir uns oft sehr, sehr schwach vorkommen in diesem Auftrag, und das ist normal, ich komme ja auch sehr, sehr oft sehr schwach vor, den Auftrag zu erfüllen, dann besinne ich mich auf dieses Wort. Jesus hat gesagt, er ist mit mir. Und ich bete viel und regelmäßig und oft, dass er mir dort, wo ich eine Verantwortung habe, mir Weisheit und Kraft schenkt, diese Verantwortung zu erfüllen. Sonst könnte ich diesen Dienst nicht machen. Das ist also der Rahmen. Und da in der Mitte ist dann dieser Auftrag. Machet alle Völker zu Jüngern. Und dieser Auftrag hat wiederum 3 Aspekte. Indem ihr hingeht, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Diese 3 Aspekte sind es, die dieser Auftrag im engeren Sinn umfasst. Das heißt, Jesus gibt den Auftrag und erklärt, wie sie den Auftrag zu erfüllen haben. Beginnen wir mit dem Auftrag selber. Der Auftrag ist es, Jünger zu machen. Und zwar Jünger Jesu zu machen. Der Auftrag ist nicht, Kirchenmitglieder zu sammeln. Das ist ja der Vorwurf, den Christen oft bekommen. Ja, ihr wollt nur eure Schäfchen sammeln. damit ihr genug Geld habt, damit alles funktioniert, damit ihr alles bezahlen könnt, damit alles größer und toller und so weiter wird. Und vielfach verfallen wir auch in dieses Muster, dass wir Schäfchen für unsere Kirche sammeln wollen. Und das ist einmal ganz klar, dass ihr sagt, nein, es geht darum, dass ihr Jünger Jesu Christi macht, dass ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Dass natürlich wir, dass es mit auch eine Botschaft ist, dass Leute eine verbindliche Gemeindemitgliedschaft haben, das habe ich schon gesagt. Aber es muss nicht hier sein, es kann auch woanders sein. Und dann soll uns das genauso recht sein und dann dürfen wir uns freuen mit diesem Menschen, dass er wo eine Heimat gefunden hat, wo er eingebettet ist. Und dann heißt es eben, dass sie in alle Welt gehen sollen. Und das sehen wir dann in der Apostelgeschichte. Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Und das begeistert mich immer wieder neu, wenn man sieht, was diese 11 Apostel, und dann ist nur ein 12. dazugekommen, in diesem ersten Jahrhundert geschafft haben. Das ist der Bereich, der im ersten Jahrhundert missioniert worden ist, vielleicht sogar auch Spanien noch dazu, das sehen wir dann, das wissen wir nicht genau. Stellt euch das vor. In dieser Region wurde dieser Auftrag erfüllt. In der ganzen Welt. Und wir müssen uns einmal das vor Augen halten. Paulus sagt in seinem Römerbrief, schreibt er an die Römer, und er sagt, er hat in der Kraft des Geistes von Jerusalem beginnend und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt. Das scheint Illyrien, also das habe ich hier eingezeichnet, das ist Illyrien. Paulus sagt, er hat von hier diese ganze Region missioniert. Völlig hat er das Evangelium verkündigt. Und dann sagt er weiter, in Vers 23 vom Römer 15, nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe. Können wir uns das vorstellen? Paulus sagt, ich habe keinen Raum mehr, in diesen Region zu missionieren. Und seit vielen Jahren habe ich ein großes Verlangen zu euch nach Rom zu kommen. Rom liegt da. Ein großes Verlangen nach Rom zu kommen. Denn ich hoffe, auf der Durchreise nach Spanien, er will hierher, das ist sein Ziel, hierher will er reisen, will er sie in Rom besuchen. Das ist seine Perspektive. Ich finde das gewaltig. Das heißt, die Apostel haben diesen Aspekt der Auslandsmission, so würden wir das heute sagen, absolut ernst genommen. Die sind hinausgeströmt in die Welt und haben das Evangelium verkündigt. Und das nennen wir Weltmission oder Auslandsmission. Und wir haben ja auch unter uns solche, die hinausgegangen sind. Ich nenne sie jetzt nicht beim Namen da mit diesem Livestream. Da muss man immer dran denken, dass das in die ganze Welt hinaus posaunt wird, was wir hier sagen. Also, aber wir wissen, wer gemeint ist, und wir beten für sie, dass sie diese Auslandsmission wahrnehmen. Und der Herr sie verwendet dafür. Und dann gibt es aber auch eine sogenannte Inlandsmission. Und im zweiten Jahrhundert zum Beispiel ist die Gemeinde Jesu Christi bereits so weit gegangen. Und wer sich in Geografie auskennt, der weiß, dass hier die Alpen sind und nördlich der Alpen ist die Schweiz, da ist das Jura, da ist der Rhein, das Rheinknie irgendwo, da ist Basel. Im zweiten Jahrhundert war das Evangelium bereits in unserer Region. Das ist gewaltig, oder? Und jetzt sind wir da als Schweizer. Ich nicht, also auch ich lebe in der Schweiz. Und jetzt die Frage, was bedeutet das Hingehen für uns? Und es ist ganz einfach, Geschwister, dass wir, jeder von uns kennt Menschen, die Christus nicht kennen. Jeder. Und das ist jetzt die Herausforderung, dass Jesus sagt, geht hin. Aktiv. Wir können nicht warten, bis die da hier landen und zufällig irgendwie reinschneiden in unsere Gemeinde. Geht hin, sagt Jesus. Und das ist dann auch das, was wir für uns annehmen können. Und hier möchte ich gleich die erste Anwendung geben für die nächste Woche. Schreibt, jeder von uns soll sich doch 3 Namen aufschreiben von Menschen, mit denen er in der Nachbarschaft, an der Arbeitsstelle, in der Familie in Kontakt ist, wo ein Vertrauensverhältnis vielleicht bereits da ist. 3 Namen, jeder von uns. Und diese 3 Namen, für diese 3 Namen beten wir. Diese 3 Namen bewegen wir vor Gott und überlegen uns, wie wir sie mit dem Evangelium vertraut machen können. Das kann hingehen für uns ganz praktisch bedeuten. Ich gehe dann nochmal ganz kurz darauf ein. Zurück zum Missionsbefehl. Ganz kurz, was es bedeutet, hinzugehen. Dann haben wir die 2 Aspekte Taufen und Lehren. Und diese beiden Aspekte möchte ich ganz gerne einmal in der Gegenüberstellung betrachten. Taufen kann ja nicht heißen, dass wir jetzt hergehen und bei jeder Gelegenheit uns Leute schnappen und das Wasser drücken. Also Zwangstaufe. Wir lachen heute darüber, aber in der Kirchengeschichte ist das gemacht worden. Karl der Große hat gesagt, Taufe oder Rübe ab. Also das ist ganz klar, wofür ich mich dann entscheide. Also ich bin wirklich total überzeugt von den heidnischen Göttern. Aber im Normalfall lasse ich eine Zwangstaufe über mich ergehen. Und das nennt man dann Christianisierung. Ist leider ziemlich in die Hose gegangen, weil so kann man Menschen nicht zu Christus führen. Das heißt, das kann nicht gemeint sein. Was ist dann damit gemeint? Mit dem Taufen ist gemeint, dass, oder sagen wir so, die Taufe beendet einen Prozess, wo die Gemeinde, wo die Apostel und dann wir als Gemeinde Menschen mit dem Evangelium in Verbindung bringen, wo Menschen beginnen, über das Evangelium nachzudenken, wo Menschen erleben, dass Gott an ihnen wirkt, dass das Wort Gottes zu ihnen spricht und irgendwann bekehren sie sich und dann taufen wir sie. Das heißt, die Taufe ist der Aspekt des Prozesses eines Menschen, der weit entfernt ist vom Evangelium und von Gott, zum Glauben kommt und getauft wird, als Ausdruck, sichtbarer Ausdruck, dass er die Seiten gewechselt hat. Dafür steht Taufe. Das ist ein Wirken nach außen, zu den Unbekehrten sozusagen. Lehren ist nun ein Aspekt, dass diejenigen, die sich bekehrt haben, gelehrt werden. Das Wort Gottes, die weiteren Elemente des Glaubens kennenlernen. Also wenn wir sagen, das Taufen ist die Geburt, Schwangerschaft und Geburt eines Babys, eines neuen Menschen, dann ist das Lehren die Begleitung des Babys hin zu einem reifen Erwachsenen, zu einem Jünger Jesu, der selber wieder andere zu Jüngern macht. Das ist so ein Kreislauf. Und ich denke, diese beiden Dinge sind damit gemeint. Taufen, der Blick nach außen, die Unbekehrten, Lehren, der Blick nach innen, dass die Babys sozusagen zu erwachsenen Menschen werden. Und wenn das der Auftrag ist, dann gibt Jesus durch den Heiligen Geist uns auch die Gaben dazu. Das ist immer so. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann gibt er uns die Gaben, also als Gemeinde, oder wenn er uns den Auftrag gibt, dann gibt er uns die Kraft, den Auftrag zu erfüllen. Und das ist jetzt interessant, wenn wir die Liste von Gaben betrachten im Epheserbrief, und ich habe sie hier mitgebracht, dann haben wir im Wesentlichen 4 oder 5 Gaben, die dort aufgelistet werden. Und diese Gaben, das habe ich in der Predigt über die Gaben auch gesagt, sind nicht erschöpfend, sondern da wird etwas, eine Richtung aufgezeigt, ein Trend aufgezeigt. Und für mich sind es vier Gaben, weil diese Gabe auch rein sprachlich zusammengehört, die Hirten und Lehrer. Und so sehen wir, dass wir die Gaben der Apostel und Propheten haben, und wenn ich den Epheserbrief genau auslege, dann ist das die Grundlagengabe. Es heißt im Epheserbrief, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Das ist Christus Jesus der Eckstein, das sind die Apostel, die Grundlage, die haben die Grundlage geschaffen und das sind wir sozusagen. Da wird jetzt aufgebaut darauf. Also die Gabe der Apostel und Propheten ist eine Grundlagengabe, die es in dem Sinn heute nicht mehr gibt, eventuell in einem übertragenen Sinn, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Und dann haben wir die Gaben des Evangelisten, der verkündet das Evangelium, er führt zur Taufe. Sein Blick sind die Außenstehenden, die Unbekehrten, die beschäftigen ihn. Und dann gibt es eben die Hirten und Lehrer, die Jünger lehren, also die Bekehrten lehren, dass sie Jünger werden, dass die Heiligen zugerüstet werden. Und der Blickwinkel ist nach innen. Und Geschwister, es braucht beides. Es braucht beides. Und ich merke immer wieder, bei mir selber, in Gesprächen, dass wir in Gefahr sind, die beiden Dinge gegeneinander auszuspielen. Jemand, der eine starke evangelistische Gabe hat, der sagt, jetzt hört es mal auf, euch da ständig im Kreis zu drehen, Gemeinde hin, Gemeinde her und ich weiß nicht was, wir müssen rausgehen. Ich bin der Lehrer, das ist eine Gabe, die Gott mir gegeben hat, ich sehe es umgekehrt. Ich sage, wir können doch jetzt nicht rausgehen, schau mal den Haufen an, Chaos, wir brauchen Stärkung. Und beides ist falsch, weil der Evangelist und der Lehrer, die sollen zusammenarbeiten. Und der Lehrer soll den Evangelisten freisetzen, dass er geht, dass Menschen zum Glauben kommen. Und der Evangelist soll den Lehrer freisetzen, dass er sich um die Schafe kümmert, sozusagen. Und es ist so wichtig, dass wir immer sehen, dass das zusammengehört. Der Blick nach außen und der Blick nach innen. Gehen wir zurück zum Text. Ich bin immer noch hier, Taufen und Lehren, und jetzt wollen wir uns das Taufen ein bisschen konkreter ansehen, mit dem Blick nach außen, die außenstehenden Menschen. Und ich habe gesagt, es ist ein Prozess, wo ein wirklich total distanzierter Mensch mit Gott in Berührung kommt, mit dem Wort Gottes in Berührung kommt. Er beginnt sich zu interessieren und irgendwann einmal kommt er zum Glauben. Das ist ein Prozess. Bei mir hat das 2 Jahre gedauert. Und es ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Es ist mehr, Evangelisation ist mehr, als nur jemanden die 4 geistlichen Gesetze hinzuknallen, ihn zu einem Übergabegebet zu zwingen, sozusagen. Also ihr wisst jetzt, was ich meine. Und dann sagt man, jetzt ist es erledigt. Und es ist interessant, gerade diese Woche habe ich einen Artikel gelesen von Poppy. Das ist der Leiter von Campus für Christus. Und er sagt, diesen Fehler haben wir jahrelang gemacht, dass wir ein Evangelisationsverständnis in dieser Form weitergegeben haben. Und das ist falsch. Evangelium, Evangelisation ist viel mehr. Und ich möchte hier den Begriff der Freundschaftsevangelisation in den Raum werfen. Freundschaftsevangelisation ist der Aspekt oder der Prozess, dass ich eben die Leute, die ich vorher genannt habe, die 3 auf meiner Liste, auf diesem Weg begleite, dass sie Jesus und sein Wort kennenlernen können. Ich nehme Anteil an ihrem Leben und ich gebe ihnen Anteil an meinem Leben. Und ich bin bereit, den Weg zu gehen. Auch wenn es 2, wenn es 5, wenn es 10 Jahre dauert. Und ich bete für diese Menschen. Und jetzt Frage, wie viel Prozent der Menschen in der Schweiz kommen durch diese Art der Evangelisation zum Glauben, denkt ihr? Wer hat da schon mal eine Umfrage oder eine Studie gehört? Durch Freundschaftsevangelisation? Peter? Die Mehrheit. 85%. 85% der Menschen, die sich in der Schweiz bekehren, kommen durch Freundschaftsevangelisation zum Glauben. 15% durch alles mögliche andere, was es sonst gibt. Fernsehen, irgendwelche evangelistischen Veranstaltungen, alles mögliche. Live on stage und so weiter und so fort. Damit dürfen wir die 15% nicht abwerten. Es soll die Freundschaftsevangelisation aufwerten. Da sollte unser Schwerpunkt liegen, da sollten wir uns einsetzen. Und ich möchte euch ermutigen, wer sind eure drei Personen? Bei mir stehen derzeit 2 bis 3 drauf und ich muss mich immer wieder am Riemen reißen, dass ich nicht aufhöre, für diese Leute zu beten, nicht aufhöre, Gelegenheiten zu suchen, mit ihnen zu reden, auch wenn ich kein Evangelist bin. Ich habe wie jeder andere die Verantwortung, das Evangelium zu teilen. Und jetzt kommt die Gabe ins Spiel, die wir ja vorhin kurz angesprochen haben. Der Evangelist, der die Gabe des Evangelisten hat, der macht das noch viel intensiver und viel konsequenter und vielleicht auch viel strategischer als derjenige, der die Gabe nicht hat. Und wir brauchen kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nicht auf die Straße gehen will zum Evangelisieren. Ich habe lang schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, nein, ich will irgendwie nicht, das ist nicht, das passt nicht zu mir. Ich habe heute kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich weiß, es gibt, Gott hat Gaben gegeben, es muss nicht jeder auf die Straße gehen. Aber jeder kann das Evangelium in seinem Kreis weitergeben. Da sind ein paar Gedanken dazu. Und jetzt kommen wir zum Lehren. Keine Sorge, ich mache euch da jetzt nicht, werde euch da nicht zutrönen jetzt über das Lehren. Sondern ich möchte darauf hinweisen, dass es extrem wichtig ist, dass diejenigen, die zum Glauben kommen, begleitet werden. Dass wir, wenn ich vorher von Freundschaftsevangelisation gesprochen habe, dann möchte ich jetzt den Begriff der Jüngerschaftsbeziehungen in die Runde werfen. Es ist wichtig, dass wir einen Blick haben für junge Christen, unser Leben mit ihnen teilen, sie bei der Hand nehmen, ihnen Schritt für Schritt das Evangelium und die Lehre vom Evangelium, und damit ist ja nicht mehr gemeint als nur, wie komme ich zum Glauben, sondern dass ich mit ihnen teile den Schatz des Wortes Gottes. Und der Hebräerbriefschreiber sagte mal: Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Und da ist wiederum dieses Bild des Babys, das Milch braucht, und des Erwachsenen, der feste Speise bekommt, drinnen. Und das Normale ist, dass jeder von uns ein Lehrer ist. Genauso wie jeder die Verantwortung hat, dass er das Evangelium teilt, hat jeder von uns die Verantwortung, dass er anderen Christen dient, im Glauben wachsen zu können. Und jetzt kommt wiederum die Begabung ins Spiel. Diejenigen, die eine Lehrbegabung von Gott bekommen haben, denen brennt es auf dem Herzen, in der Gemeinde als Hirten, als Seelsorger, als Prediger, als Lehrer für die Kinder- und Jugendarbeit, als Hauskreisleiter aktiv zu werden. Die wollen das, die brennen danach. Und das ist eben ein Ausdruck, dass hier eine Begabung vorhanden ist. Und eine Begabung kann man unter anderem daran erkennen, wofür ich ein Anliegen habe, was mich bewegt, was mich aufwühlt innerlich und auch, wo Gott Frucht schenkt. Das ist ein wichtiges Erkennungsmerkmal, um zu erkennen, ob ich eine Gabe habe oder nicht. Und dieses Thema der Lehre ist auch umkämpft. ja, wir brauchen nicht so viel Lehre, es gibt schon so viele gescheite Christen. Teilweise ist sogar bibeltreu schon ein Schimpfwort geworden. Das sind die, die es besonders genau wissen, die alles besser wissen. So will ich gar nicht werden. Und man hat dann oft eine Scheu davor, sich im Wort Gottes zu vertiefen. Und ich muss das zugeben, es gibt unter uns Christen Besserwisser, einen sektiererischen Geist, einen Spaltgeist, einen Richtgeist und. Gibt es. Davon rede ich aber nicht. Das möchte ich nicht fördern. Sondern ich rede davon, dass Paulus einmal betet, wiederum für die Epheser, dass sie doch hingelangen mögen zur Erkenntnis der Liebe Gottes. Die ganze Breite und Länge, Höhe und Tiefe der Liebe Gottes zu erkennen. Und es ist eine Erkenntnis, er sagt, die Liebe Gottes ist so groß, dass wir sie nie in seiner ganzen Fülle erkennen können. Und trotzdem sagt er, sollen wir darin wachsen. In der Liebe Gottes. In der Erkenntnis der Liebe Gottes, damit wir zur ganzen Fülle kommen, sagt er. Und das ist das Ziel der Lehre, dass wir Gott immer besser erkennen können und begeistert werden über Gott. Begeistert werden über Gott. Denn wenn wir von der Liebe Gottes begeistert sind, dann muss ich nicht mehr viel sagen. Da muss ich nicht jeden Sonntag oder alle 3 Sonntage oder Mittwoche, wie auch immer, sagen, hey, wir sollten das tun, wir sollten das tun, wir sollten das tun. Nein, wenn ich von der Liebe Gottes begeistert bin, dann gehe ich, dann arbeite ich, dann nehme ich diesen Auftrag wahr, macht alle Völker zu Jüngern. Und es ist interessant, wenn wir uns die Liste der Gaben im Neuen Testament anschauen, und ich erinnere nochmal an meine Predigt über die Gaben in der Gemeinde, da hat nämlich der Eugen ein färbiges Handout ausgedruckt, weil ich ihn darum gebeten habe. Einen ganzen Stapel hat er gedruckt, und der Stapel, was der ist, den habe ich heute Morgen aus dem Mistkübel mir rausgezogen. Ich habe gedacht, das finde ich schade, warum soll das im Mistkübel landen? Das ist ein interessanter Gedanke, und ich habe es mitgenommen und sie liegen da hinten. Das heißt, die Liste der Gaben in den neutestamentlichen Briefen findet ihr unter anderem auf diesem Zettel. Und wenn wir diese Liste ansehen, dann sieht man, dass viele der Gaben in die Gemeinde hineinwirken. Das finde ich wirklich interessant. Viele der Gaben wirken in die Gemeinde hinein. Und das, was ich daraus gelernt habe, ist das, dass starke Gemeinden ein gutes Umfeld sind, das ideale Umfeld für Bekehrungen. Starke Gemeinden sind das ideale Umfeld für Bekehrungen. Und ich habe jetzt gerade am Freitag einen Vortrag gehört von einem Bruder aus einer Gemeinde, ich sage jetzt nicht wo, das ist nicht so wichtig, wo der lebt das. Der lebt das. Durch und durch. Und seine Gemeinde lebt das. Das ist eine Gemeinde, die ist mit Jüngerschaftsbeziehungen aufgebaut. Und der explodiert. Der sagt, sie haben so viele Bekehrungen jetzt in dieser Corona-Zeit erlebt. Ich habe gedacht, wovon spricht er? Und das hat mich auch motiviert und hat genau zusammengepasst auch für die heutige Predigt, dass wir sehen, starke Gemeinden sind das ideale Umfeld für Bekehrungen. Ich komme zum Schluss. Wir haben einen großen Auftrag, machet alle Völker zu Jüngern. Wir sind in diesen Auftrag mit hineingenommen. Jesus Christus ist mit uns in diesem Auftrag. Sonst können wir schon einpacken, wäre schon erledigt. Aber nein, er ist mit uns. Wir dürfen diesen Auftrag wahrnehmen. Und jetzt bitte ich euch, auch für die kommende Woche, prüft euch, wo Gott euch eine Gabe gegeben hat. Hat Gott euch eine Gabe gegeben, die er nach außen wirkt, die Gabe eines Evangelisten, ein evangelistisches Anliegen, in welcher Form auch immer. Wie gesagt, das muss nicht nur Straßenevangelisation sein, das kann auch was anderes sein. Oder hat Gott mir ein Anliegen gegeben, für meine Glaubensgeschwister, ihnen zu dienen, ihnen beizustehen? Prüft das einmal. Wo liegt mein Schwerpunkt? Das hilft mir dann in meiner weiteren Evaluierung, wo Gott mich haben will. Dann noch einmal Erinnerung, die Freundschaftsliste, die Liste der drei Leute, mit denen ich den Liebesdienst des Teilens des Evangeliums also wirklich machen möchte. Es ist ein Liebesdienst. Es ist nicht ein Schäfchen fangen, es ist ein Liebesdienst. Und genauso aber, dass wir uns Gedanken machen, wen konkret in der Gemeinde kann ich ein Stück weiterführen? Wenn ich ein Jahr gläubig bin, kann ich jemanden weiterführen, der gerade zum Glauben kommt. Wenn ich 10 Jahre gläubig bin, kann ich jemanden weiterführen, der erst 5 Jahre gläubig ist und so weiter und so fort. Jeder von uns kann etwas beitragen. Auch hier konkret Namen, Gedanken, Überlegungen. Und so will Jesus uns an diesem großen Auftrag Anteil haben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen. Herr Jesus, wir beten zu dir. Du bist der Herr. Du bist es, der den Auftrag gegeben hat. Herr, wir kommen zu dir mit leeren Händen. Wir sagen, wir können es nicht. Und du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Du hast uns Gaben gegeben, mit denen wir dienen können. Ich danke dir dafür und ich bete für jeden von uns, dass wir immer mehr Licht bekommen, was unsere Gabe ist. Und ich bete darum, dass du uns die Augen öffnest für die Menschen um uns herum, dass wir diesem Auftrag nachkommen. Amen.